freue mich, dass ich heute bei meiner ganz großen Chefin im Büro sitzen darf. Vielleicht sagst du erstmal kurz was zu dir, wer du bist, wo du sozusagen herkommst und was du in der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da arbeitest ja, und was du hier so machst.
Wie viel Zeit hast du, Paul? Viel. Ich was zu mir viel sagen soll? Okay, gut. Also, ich mach's mal im Staccato. Daniela Trochowski, fast 52 Jahre alt, von Hause aus Volkswirtin. Ostdeutsche, wenn das noch wichtig ist. Ich glaube, es ist schon noch wichtig in meiner Generation. Bin seit 1996 mit der damaligen PDS und der Linken verbandelt, immer im Bereich Steuern und Finanzen. Habe in dem Umfeld in verschiedenen Bereichen gearbeitet, im Bundestag, in der Berliner Senatsverwaltung, auf Landesebene in Brandenburg zuletzt, in den letzten 10 Jahren als Staatssekretärin im Finanzministerium, im ersten Finanzministerium, das wir als Linke stellen durften, was eine ganz besondere Herausforderung war. Und bin jetzt seit einem Jahr, am Montag ist es dann ein Jahr, Geschäftsführerin der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Oh, dann müssen wir einen Sekt bereitstellen.
Ja.
Aber wie kommt man denn dazu, also ich würde ja mal behaupten, du bist ja schon länger linkspolitisch eingestellt. Und jetzt sagt man ja, Linke und Wirtschaft passt jetzt nicht so zusammen. Wie kommt man denn dazu, Volkswirtschaft zu studieren?
Na, ich wollte in der DDR eigentlich Journalistin werden. Ich habe auch ein Volontariat bei einer Zeitung gemacht. Und wurde dann, genau, bei der Freien Presse in Chemnitz von 87 bis 88. Und das war eigentlich damals so, dass wenn man ein Volontariat hatte, war man auf das Studium der Journalistik gebombt. Also das war dann ganz klar, dass man das auch bekommt. Ich war in der Zeitung die Erste, die es nicht bekommen, die nicht studieren durfte, Journalistik. Also ich möchte mich jetzt nicht als Opfer hinstellen, aber der Hintergrund war damals, dass ich mit meinem damaligen Chefredakteur Querelen hatte, weil ich seine Personalpolitik kritisiert habe, und das fand er wahrscheinlich grenzüberschreitend, sich von so einer kleinen Volontärin kritisieren lassen zu müssen. Ich hatte damals auch ein Gespräch mit ihm, wo ich ja gemaßregelt wurde deshalb. Gut. Und 3 Tage später wurde mir dann gesagt, dass das mit dem Journalistikstudium nichts wird. So, dann habe ich politische Ökonomie angefangen, obwohl mich eigentlich Ökonomie an sich überhaupt nicht interessiert hat. Aber man hat mir dann versprochen, wenn ich politische Ökonomie studiere, kann ich danach auf den Journalismus umsatteln.
Okay, also Fachjournalismus.
Das war der Hintergrund. So, und dann kam natürlich die Wende mitten in unser Studium, und ich habe dann Volkswirtschaft umgeswitcht von politischer Ökonomie, weil, und das war eigentlich in der DDR auch schon immer mein Ziel, ich in die Entwicklungspolitik gehen wollte, so hieß das damals noch, also in ein, damals nannte man das so Entwicklungsland, also in den globalen Süden gehen wollte. Und da erschien mir das Volkswirtschaftsstudium aus der damaligen Sicht als hilfreich. Hat sich dann später erwiesen, dass es das nicht war, aber
du bist ja jetzt bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir machen
das
ja auch.
Das ist schon richtig, aber die Strenge, ich sag mal, das, was ich vorhatte, habe ich am Ende nicht umgesetzt. Ja, aber so ist es eben manchmal im Leben.
Es kommt immer anders und dann genau, noch, als man denkt. Dann hast du das, dann warst du Gruppenleiterin im Rechnungswesen bei einer Firma in, ich habe den Ort von gegoogelt, aber ich habe ihn wieder vergessen.
Also die Firma hieß, und die kennen auch alle, Netto Markendiscount. Das ist der rot-gelbe Netto, der hier überall rumsteht. Nicht der schwarz-gelbe, sondern der rot-gelbe.
Nicht der Hunde-Netto, genau.
Nicht der Hunde-Netto, sondern das ist eine Schwester oder Bruder, je nachdem, wie man das nennt, im Firmengeflecht. Und die hatten damals ihren Sitz in Maxhütte-Heidhof. Das ist in Bayern, 30 Kilometer von Regensburg entfernt. Und ich bin gar nicht gezielt zu denen gegangen nach Regensburg, sondern ich bin damals meinem damaligen Mann nach Regensburg nach dem Studium hinterhergezogen, weil es im Osten einfach keine Arbeitsplätze mehr gab, 94, als wir fertig geworden sind mit dem Studium. Und er hat in Regensburg einen Job gefunden, und dann bin ich hinterhergezogen und habe dann dort auch relativ schnell beim Netto im Rechnungswesen Job bekommen.
Spannend. Ja, weil in deinem Wikipedia-Artikel ist ich habe mich super vorbereitet. Ich habe
Wikipedia-Artikel
gelesen. Da steht irgendeine andere Firma, die hätte ich jetzt nicht mit.
Die nannte sich damals noch Scheels und Sohn. Das war ein kleiner Einzelhändler. Das war wirklich auch spannend. Schiels und Sohn, der hatte angefangen als kleiner Einzelhändler in den 60er, 70er Jahren und expandierte dann, wurde von Netto wohl aufgekauft, weil er schon am Expandieren im Westen war und war dann sozusagen in der Netto-Familie drin. Ja, also okay. Der Firmenname ist Schiels und Sohn Markendiscount, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Kommanditgesellschaft und spannend war aber in der Zeit, als ich da noch gearbeitet habe, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir unseren 555. Markt eröffnet. Das lag natürlich am Osten. Die schossen dort wie die Pilze aus dem Boden. Also da haben wir fast jeden Tag einen neuen Markt eröffnet. Und das war einfach interessant, so ein Unternehmen auch zu beobachten in der Expansionsphase. Das expandiert wie verrückt, aber eigentlich... Wird. Na, eigentlich in seiner Organisation gar nicht hinterherkommt.
Ach so, okay.
Ja, also wir waren eigentlich von der Organisation her noch ein kleiner, also so ein kleinerer Einzelhändler mit ein paar Standorten und gar nicht auf über 500 Märkte ausgerichtet, im Rechnungswesen zum Beispiel. Okay. Und das war spannend, manchmal auch lustig. Und dann sieht man eben auch, dass man sich auch tot expandieren kann. Ne? Das war für mich eine interessante Erfahrung.
Das stimmt, das lernt man ja auch im Studium, dass es genau. Da einen Punkt gibt, an dem
ja,
das
dann irgendwann muss man sich kann. Dann hinterher organisieren. Ne?
Ja, ja. Und dann bist du nach Bonn in die
DDS-Bundestagsfraktion
und hast dich mit Steuern und Finanzen beschäftigt. Mhm. Also ich kriege ja jedes Mal Haarausfall, wenn ich mich mit meiner Steuererklärung beschäftigen
ich auch.
Muss. Das ist ja jetzt kein sexy Thema, würde man sagen. Und auch für Linke jetzt nicht das Thema, wo man... Also, ich finde das total spannend. Ich verfolge ja auch Fabio De Masi bei Twitter total, wie der sich da mit dem Wirecard-Untersuchungsausschuss. Aber uns wird ja bei Steuern, Finanzen und Wirtschaft jetzt keine Kompetenz zugeschrieben.
Ich hoffe, das ist inzwischen anders.
Ich hoffe
auch. Damals war es so, das stimmt.
Ja. Bist du damals gefragt worden und hast dann gesagt, geil, Steuern und Finanzen finde ich super? Oder hast du dich beworben und hast gesagt, okay, ich will jetzt einen politischeren Job, ich will was... Inhaltliches sozusagen.
Also ich sag mal so, bei meiner Steuererklärung kriege ich auch Haarausfall. Das kann ich mir nicht leisten, deswegen mache ich die auch nicht. Die macht in unserer Familie immer mein Mann. Das sind Dinge, die mich echt belasten und ich finde das auch richtig lästig. Das durfte ich in den letzten 10 Jahren allerdings auch als Staatssekretärin so nicht sagen. Aber ich wollte damals 96 vor allen Dingen aus Bayern weg. Ich wollte einfach aus Bayern weg. So, das war mein Hintergrund. Und ich wollte mich damals sowieso verändern. Ich hatte schon angefangen, eine Weiterbildung zu machen als eher Ausbilderin, weil ich eben diese Idee, noch in ein Entwicklungsland zu gehen, also in den globalen Süden zu gehen, immer noch verfolgt habe. Mhm. Und deswegen hatte ich gedacht, ich lasse mich von der IHK als Ausbilderin ausbilden sozusagen, um dann in ein bestimmtes Land gehen zu können und dort zum Beispiel in die Weiterbildung, in die Ausbildung und so weiter gehen zu können. So. Und ich wollte einfach aus Bayern weg und habe dann durch Zufall bei einem Besuch mal bei meinen Eltern im ND, weil das ND gab es ja in Bayern gar nicht, die Stellenanzeige gesehen und habe mich dann beworben. Weil einerseits fand ich es interessant, wissenschaftliche Mitarbeiterin in Bereichen, die mir jetzt auch nicht so fremd waren. Mhm. Zweitens bei der PDS, ich war ja auch PDS-Mitglied zur damaligen Zeit. Und drittens weg aus Bayern und mal in eine andere Gegend, nach Bonn, erschien mir jetzt nicht so dramatisch wie Bayern. Und habe mich beworben und bin dann von Barbara Höll eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch und letztlich von ihr dann auch eingestellt worden.
Okay. Jetzt mal ein kurzer Schwenker in die aktuelle Situation. Wenn du in Bayern gelebt hast, hast du gerade gerade gibt es ja einen sehr prominenten bayerischen Ministerpräsidenten. Guckst du da dann auch mit einem anderen Blick drauf, wenn du mal in Bayern gelebt hast und da weg wolltest? Also ist die Mentalität, erklärt das einiges?
Ja, also das ist schon eigen. Ich weiß nicht, wie die Bayern heute sind, weil ich schon lange nicht mehr da war. Aber ich sag mal so, die Mentalität, ich kenne ja Herrn Söder auch persönlich, der war ja früher Finanzminister und wir saßen oft gemeinsam in Runden und hatten auch ab und zu mal kleine Auseinandersetzungen miteinander. Wir saßen immer im Finanzausschuss vom Bundesrat zusammen. Und ich sag mal so, 1994, 1995 war die Situation in Bayern also mindestens Ostdeutschen gegenüber schon noch so, dass die massiv abgelehnt wurden. Okay. Und das habe ich natürlich auch jeden Tag gemerkt. Ne?
Und das, obwohl du, also ich meine, du warst ja jetzt, also normalerweise macht man das ja an Bildungsgraden oder so fest, aber du hattest ja studiert.
Nee, das war einfach die Ablehnung von Ostdeutschen. So, und das ist so ein bisschen auch das, was man den Bayern immer nachsagt. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das heute entwickelt hat. So diese Geschichte jenseits des Weißwurst-Äquators interessiert die Bayern nichts, aber ich habe damals wirklich eine massive Ablehnung und vor allen Dingen auch so eine, ja, eine massive Arroganz erfahren von vielen Leuten. Nicht von allen, aber schon von vielen. So. Und dann kommt vielleicht auch noch dieses Mir, San, Mir, diese Mentalität dazu, die Herr Söder ja auch bis heute fährt. Und eigentlich auch viele bayerischen Politiker. Ja, wir sind wer. Und genau. So, und deshalb glaube ich, ist das schon sehr eigen. Das ist mir in NRW so nicht mehr begegnet. Klar war so dieses, Ostdeutsch war denen auch sehr fremd, gerade Mitte der 90er Jahre auch noch, aber die sind schon offener, die sind auch entspannter, die sind auch ein bisschen fröhlicher, so habe ich sie jedenfalls wahrgenommen.
Ja, wenn du da eine Kneipe gehst, kennst du am nächsten Tag
alle. Ja, das war schon ein bisschen, ich sag mal, also geerdeter. Und dann war es natürlich in Bonn so, wir waren da so eine abgeschlossene Gruppe als PDS. Wir waren ein eingeschworener Haufen, die PDS-Gruppe, weil wir natürlich damals auch noch von allen im Bundestag geschnitten wurden. Und deswegen war das schon, ich sag mal, ein echter Qualitätssprung gegenüber Bayern. Ja.
Ja gut, und wenn man dann in so einer Gruppe mit einem eingeschworenen Team ist, ist das ja auch nochmal ein anderes Zusammenarbeiten. Ja. Und dann bist du sozusagen gewechselt in die Senatsverwaltung, damals in den rot-roten Senat, der ja gerade alles verscherbelte, was in Berlin nicht mit dem
Nagel. Die erste traurige Phase.
Die erste traurige Phase.
Ja.
Hast du dir damals, also du warst Referentin der Staatssekretäre und hast du dir damals schon gedacht, auch Staatssekretärin wäre eigentlich mal ein Job, den ich mir selber vorstellen könnte?
Nö, aber ich habe gedacht, das kann ich auch. Aber es war nichts, was ich irgendwie, wo ich richtig gezielt darauf hingearbeitet habe.
Ja.
Ne? Also wir sind ja damals auch aus dem Bundestag rausgeflogen, 2002. Irgendwie zufälligerweise ist Gregor in dem Sommer auch zurückgetreten. Der war ja Wirtschaftssenator und Harald Wolff ist gefolgt. Mhm. Und der brachte eine neue Staatssekretärin mit oder holte sich eine neue Staatssekretärin, Susanne Ahles, die jetzt auch für Thüringen arbeitet. Und also durch diesen Wechsel, durch die Rochade, bin ich de facto auch in die Senatsverwaltung gekommen. Ja, also es war so ein bisschen Glück im Unglück, also Unglück für uns alle, dass Gregor zurücktreten musste oder zurückgetreten ist, wir aus dem Bundestag rausgeflogen sind. Aber am Ende hat sich das dann gefügt. Wir haben das dann so gestaltet, dass ich mit der Zeit von beiden, ich bin dann auch zu Herrn Strauch gewechselt, das war der Wirtschaftsstaatssekretär, die Referentin war. Mhm. Aber also das war zum damaligen Zeitpunkt, war das nichts, also ein Job eines Staatssekretärs, was ich wirklich angestrebt habe. Ich glaube, ich war damals auch noch zu jung. Ne?
Wie alt warst du da?
2002, jetzt musst du mal rechnen, 69 geboren, würde ich mal sagen, Mitte 30, Anfang Mitte 30.
Personalsachbearbeiter.
Ich bin Volkswirtin, ich kann auch nicht rechnen. Wir können nur mit Milliarden umgehen als Volkswirte. 70, jetzt mal echt, na, 33.
Und das hat dich damals auch nicht abgeschreckt? Also ich meine, ich war damals, 2002 war ich 5. Und ich kenne die Erzählungen von Rot-Rot ja auch nur von Genossinnen und Genossen, die damals dabei waren. Hat sich das damals nicht abgeschreckt, wie auch mit uns umgegangen worden ist im Senat? Also nicht mal nur von der Opposition, sondern auch von den eigenen Partnerinnen und Partnern, also jetzt mal speziell den Sozialdemokraten?
Nee, weil ich kannte ja erstens die Situation im Bundestag und gemessen daran war das, glaube ich, im Berliner Senat nicht so dramatisch, zumal wir ja damals auch ziemlich stark waren. Wir hatten damals ja über, wenn ich mich richtig erinnere, um die 20%, ich glaube 21%. In der ersten Legislaturperiode. Und damit war der Umgang ja, also für die Sozialdemokraten, klar, die lieben uns nicht, die haben uns nicht geliebt, Aber da waren dem Umgang ja auch Grenzen gesetzt. Mhm. Ne? Dass man Auseinandersetzungen hat als Koalitionspartner, das ist ja klar. Das liegt auf der Hand und man braucht sich auch nicht einbilden, dass man ein Liebespaar wird. Ne?
Das ist eine Zweckgemeinschaft.
Und genau, das hat mich nicht so angefochten. Was mich eher abgeschreckt hat, war die Berliner Verwaltung zur damaligen Zeit. Also bevor ich da in die Verwaltung gegangen bin, habe ich ja so ein klassischer Ostdeutsche gedacht, Job in der Verwaltung, sicher in diesem Kapitalismus, kein Arbeitsplatzverlust, ist das Höchste, was man im Leben erringen kann. Ich glaube, nach einem halben Jahr war ich da weit entfernt von, weil diese Starrenverhältnisse, auch diese Mentalität in der Berliner Verwaltung, auch ganz massiv Westberliner Verwaltung, alles einfach nur auszusitzen, damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, die hat mich massiv abgeschreckt. Und auch das Gefangensein in Strukturen, in Verwaltungsstrukturen, wenn man ein ganz normaler Mitarbeiter ist, Mitarbeiterin.
Ich glaube, das ist ja heute noch so, dass man sein
Ja, man kann die Kultur schon ändern, aber Verwaltung an sich ist eben starr, ne? Ein Stück weit.
Mhm. Man kann Kultur schon ändern. Du bist dann 2005 zurück in die PDS-Bundestagsfraktion, warst dann wieder Referentin für Steuern und Finanzen.
Mhm. Deine Fraktion dann?
Genau. Deine Fraktion, genau. Mhm. Und dann bist du 2009 Staatssekretärin in Brandenburg geworden. Mhm. Nun gibt es ja... also ich hatte das vorhin schon versucht, so ein bisschen anzuschneiden. Uns wird ja nicht zugetraut, mit Geld umgehen zu können. Dann sind wir die Ersten, die in Deutschland als Linke oder in Brandenburg waren, wart ihr dann damals die Ersten, die ein Finanzministerium übernommen haben. War das dann auch verbunden mit Ablehnung, als ihr damals da angefangen habt? Oder war das eher so, okay, das ist jetzt eine, man guckt erstmal, wie sich das entwickelt und man lässt es auf sich zukommen? Oder ist euch da gleich Ablehnung entgegengekommen?
Also... ich glaube, die meisten haben erstmal geguckt. Und wir haben ja damals angefangen mit Helmut Markov und als Finanzminister. In einer hochgradig komplizierten Situation, das muss man auch so sagen. Wir waren mitten in einer Finanzkrise und wir haben in dem ersten Jahr, in dem wir regiert haben oder jetzt haben wir so den Haushalt aufstellen durften, ungeplant eine halbe Milliarde Steuerausfälle gehabt. Aufgrund der Finanzkrise. So, das hat uns erstmal in Bedrängnis gebracht, ganz massiv. So. Und wir wurden beäugt, aber es war bei Helmut Markov schon so, dass er sich ganz schnell mindestens in die Haushaltsmaterie reingekniet hat. Also er hat auch, glaube ich, nie irgendwie vorgegeben, ein Finanzer zu sein, ein Finanzpolitiker, aber er ist ein Mensch, der sich unheimlich schnell mit Sachverhalten auseinandersetzt, sehr intensiv auseinandersetzt und auch sehr schnell Sachverhalte überblickt. So. Und mir war das ja alles nicht fremd. Ja? Mhm. Steuerpolitik, Finanzpolitik. Insoweit, glaube ich, war das so nach einem halben Jahr, ein Jahr Beäugen für viele klar, da kommen jetzt nicht unbedarfte Leute daher. Man muss die politischen Haltungen nicht teilen, aber da kommen jetzt keine unbedarften, unbeleckten Menschen, sondern da kommen Leute, die schon entweder sich sehr schnell Dinge aneignen oder auch ein Paket mitbringen.
Und auch einen Plan haben.
Das ist, glaube ich, nicht und auch einen Plan haben, ob der richtig ist. Also ich würde mal sagen, im Nachgang, das haben wir auch ziemlich schnell erkannt, war der Plan, der damals ausgerufen wurde, 2014 keine Schulden mehr zu machen, der war politisch aus meiner Sicht falsch. Wir haben es dann tatsächlich nicht mehr machen müssen, aber das war dann Glück im Grunde genommen in der Geschichte, weil es uns einfach relativ gut ging, sehr schnell. Aber aus meiner Sicht war das eine politisch falsche Strategie. Die hat uns, glaube ich, auch doch ein bisschen was gekostet.
Ne? Na, das ist ja auch gerade zur Bundespolitik. Also in der Bundespolitik erklären wir immer, dass eine Schuldenbremse wirtschaftspolitischer Irrsinn ist. Und dann in Brandenburg verfallen wir in den...
Nein, das ist eben unser Problem. Ich glaube, was wir falsch gemacht haben, wir wollten immer zeigen, dass wir mit Geld umgehen können. Mit Geld umgehen können heißt aber nicht, dass man brachial alle Schulden runterfährt. Das heißt es ja nicht. Sondern mit Geld umgehen können heißt zu überblicken, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, wie will ich öffentliches Leben gestalten, wie will ich ein Gemeinwesen gestalten und was ist die richtige Finanzpolitik, auch inklusive Schulden, langfristige Schulden in dem Sinne. Und ich glaube, da hatten wir keinen Plan. Also da hatte auch die Partei, muss man so sagen, auch in Brandenburg keinen Plan. Ne? Wir haben das dann in der zweiten Legislaturperiode, ich hatte das dann auch mal aufgeschrieben, wie aus meiner Sicht nachhaltige Finanzpolitik auch inklusive Schulden aussehen muss, auch inklusive Rücklagen, die man bildet, damit man auch seine eigenen politischen Ansätze längerfristig sichern kann. Darum geht es ja. Ne? Aber 2010 hatten wir das nicht. Ne? Und da war wirklich so typisch, wir zeigen, dass wir mit Geld umgehen können, indem wir nichts mehr ausgeben. Das glaube ich, das ist einfach keine nachhaltige Finanzpolitik. Also davon bin ich überzeugt. Wir hatten dann Glück einfach. Das muss man mal so sagen. Ne? Aber wir mussten nicht gnadenlos sparen. Wir haben dann sogar Dinge, die im COA-Vertrag vereinbart waren, mitten in der Finanzkrise, haben wir ausgehebelt. Ja, haben wir dann auch nicht mehr umgesetzt, weil wir eben Glück hatten. Aber wir haben eben von Anfang an nicht diesen Plan gehabt.
So. Und also, da schwingt ja jetzt ein bisschen Selbstkritik mit auf. Aber was haben die 10 Jahre mit dir gemacht? Also ich meine, wenn man sich die Brandenburger Landesregierung anguckt, gab es ja eine Konstante und die warst du, würde ich sagen.
Ja, und unsere Pressesprecherin, die Grit Matern.
Ihr wart ja
ihr beide, genau.
Die von Anfang bis Ende dabei waren. War auch dieses Ende damals so abzusehen? Also ich kann mich noch daran erinnern, dass man, ich glaube vor 2 Jahren war Landtagswahl in Brandenburg, 2019, ne? Jetzt ist
2019, genau.
War dieses Ende damals so abzusehen? Also wir sind da ja wirklich brachial, um mal auf Berlinerisch zu sagen, auf die Schnauze geflogen. Mhm. War das erwartbar? Weil ich kann mich daran erinnern, dass viele noch so dachten, gut wird es nicht, aber irgendwie wird es schon funktionieren.
So haben alle gedacht. Das ist, ich glaube, also vielleicht hat sich niemand auf Zahlen festgelegt, aber möglicherweise hatten alle so im Kopf, okay, 15%, gut wird es nicht, wie du sagst, aber dass wir so aufs Gesicht fallen, ich möchte jetzt den anderen Ausdruck nicht benutzen, ich glaube, das hat niemand erwartet. Also das war, denke ich, schon ein Schock, also unter 10%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ne? Wir waren ja in Brandenburg auch, oder jedenfalls um die 10%. Mhm. Also sprich im Vergleich zu 2009, wo wir noch um die 28 hatten, dann 2019 innerhalb von 10 Jahren um 20 Prozentpunkte runter. Und das ist natürlich eine massive Niederlage. Man kann das wahrscheinlich nicht komplett dieser Regierung anlasten, auch der Regierungstätigkeit, weil ich glaube 2009 war auch ein besonderes Jahr. Mhm. Da war ja die Linke insgesamt auch sehr stark. Im Bund hatten wir um die 12%.
Da wäre 16 Direktmandat im Bundestag
geworden. Genau, ne, das war wirklich auch ganz erfolgreich auf Bundes- und auf Landesebene. Ich denke mal, das war auch, ob man das jetzt Ausreißer nennt, aber ein Peak. Deswegen ist es für mich auch nicht unbedingt so ein Referenzjahr, aber die Tendenz ist ja einfach eine negative. So.
Total.
Und aber in der Brachialität, glaube ich, hat es in Brandenburg auch niemand erwartet.
Ich fand es damals, also das war der zynische Humor, weil ich kann mich daran erinnern, dass in der Kampagne dann auch, es gab eine Großfläche, die hieß Brandenburg ist nicht Berlin. Mhm. Und das fand ich dann am Ende
sehr... Kenn ich gar nicht. Echt? Der Linken?
Ja, da gab es so eine Großfläche, da war so ein See zu sehen und da stand dann drauf, Brandenburg ist nicht Berlin. Okay. Die Berliner haben sich da tierisch drüber geärgert, weil sie dachten, das ist jetzt nun aber keine saubere Nummer, dieses Plakat. Und dann sozusagen bei 11% oder 10% rauszukommen.
Ich glaube, 10 Komma war es. Mhm.
Wie es in Berlin ja 2011 sozusagen passiert ist.
Ne, da waren wir aber noch ein bisschen besser in Berlin. Da waren wir über 11 Komma noch was.
Ja,
ne?
11 Komma noch
was. Bisschen, das war Mühe. Mhm.
Mühe, also es war jetzt auch nicht so wirklich gut. Mhm. Du hast ja nun in Regierung gearbeitet. Ganz, ganz lange. Und unsere Partei ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass sie sich da festlegen kann, zu sagen, okay, wenn es eine rot-rot-grüne Mehrheit gibt, dann nutzen wir die auch und reizen mal unsere Spielräume aus und zeigen mal, was wir eigentlich können. Ich meine, wir haben 3 Bundesländer, in denen wir regieren, Bremen, Thüringen, Berlin. Mhm. Und im Bund können wir uns darauf ja irgendwie nicht so ganz festlegen. Wie hast du die Debatten in der Partei erlebt, als jemand, der in Regierungsmaschinerie gearbeitet hat? Also ich weiß zum Beispiel, dass Berlin ja ganz häufig dafür verantwortlich gemacht worden ist, wenn es im Bund schlecht lief, waren es die regierungstragenden Länder, die irgendwie dafür verantwortlich waren.
Ja, Brandenburg war ja auch immer an allem schuld.
Genau, also wir, ich mache das jetzt mal wir, obwohl ich ja in dem Regierungsapparat nie gearbeitet habe, aber das ist ja dann auch so ein bisschen Identität mit dem Berliner Landesverband. Wie hast du das erlebt und hattest du auch mal Tage, wo du sagtest, ey komm, liebe Partei, ich bin hier eine gut ausgebildete Frau, ich muss den ganzen Bums hier nicht machen, macht euren Scheiß alleine, wenn ihr mir auch noch in den Rücken fallt? Gab es da irgendwie mal so Momente?
Nee, so habe ich das nie empfunden, muss ich ehrlich sagen. Ich war ja auch 4 Jahre im Bundesvorstand in der Zeit, als ich Staatssekretärin war. Und was ich immer erlebe, das ist ja sehr ambivalent. Also die Leute, die in Regierung sind, haben immer den Drang, in ihrer Mehrheit das zu verteidigen, was sie machen. Hm. Auch wenn sie mal Kompromisse machen müssen, in den sauren Apfel beißen müssen, wenn es auch mal über Kompromisse hinausgeht. Also in Brandenburg war aus meiner Sicht das Polizeigesetz so ein Punkt, wo wir auch zu Recht massiv kritisiert wurden. Dann verteidigen sie auf Krampf, also viele, das, was sie da tun, ohne das auch mal realistisch zu reflektieren oder auch mal soll und haben übereinander zu legen. Mhm. Und sie verteidigen das einerseits, weil es natürlich die gibt in der Partei, die so eine Situation noch nie erlebt haben, dass man Kompromisse schließen muss, es massiv angreifen und eben die, ich sag mal, ohnehin immer die Wahrheit kennen und aus dieser Perspektive Regierungsvertreter angreifen. Was ich mir oft gewünscht hätte, wäre mal, die habe ich jetzt eigentlich erst bei der Stiftung erlebt, in dem Regierungsworkshop, eine offene Debatte und auch eine solidarische, also kritisch-solidarische Debatte zu unserer Regierungstätigkeit. Mhm. Und das habe ich in den Jahren wirklich nur minimal erlebt. Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass alle, die in Regierung sind, komplett unkritisch das tun, was sie da tun. Sondern es ist ja auch klar, sie sitzen immer in einer Koalition, wenn sie Glück haben, nur mit einem Partner. Wenn sie Pech haben mit mehreren, dann wird es schon schwieriger und müssen im Grunde genommen sich irgendwo treffen. Ja, es gibt ja nicht die reine Wahrheit. So. Ja. Und dieses sich irgendwo getroffen zu haben, müssen sie dann auch noch verteidigen, weil natürlich die Partei die reine Wahrheit haben möchte. Auch verständlich.
Klar.
Aber an der Stelle mal eine solidarische Debatte zu haben. Was war möglich? Womit sind wir gestartet? Was war möglich? Was ist jetzt der Erfolg? Was können wir vielleicht auch gemeinsam verkaufen? Das habe ich oft vermisst und gerade im Bundesvorstand. Ja, und deswegen hat man eben auch oft erlebt, dass sich zum Beispiel die Brandenburger eingeigelt haben. Ja, mhm. Weil sie waren eben für vieles verantwortlich. Ne? So, und die Berliner waren jetzt in den letzten Jahren die Stars, weil sie natürlich auch eine andere Politik verfolgt haben. Zu Recht, die haben ja aus den früheren Legislaturperioden zum Glück gelernt. Und wir haben jetzt auch eine bessere Situation. Ja? Davon haben ja die Berliner auch profitiert. Das ist ja total gut so. Das finde ich ja auch mal gerecht. Wir müssen ja auch nicht immer in Krisenzeiten regieren. Jetzt regieren wir ja schon wieder in einer Krise. Aber die letzten Jahre waren natürlich, also kann man also an vielen Stellen, ich sag mal, der Berliner Politik nur Applaus schenken. Ja. Aber man muss auch das relativieren, klar, weil am Ende ist es immer im Umfeld einer konkreten Situation. Und ich finde, dass die Partei, auch die Bundespartei, bisschen mehr diese kritische und solidarische, vor allen Dingen Debatte führen sollte, die Leute auch stärker aufnehmen sollte und ihnen auch stärker beistehen sollte. Vielleicht auch öfters mal eine Debatte im geschützten Raum, muss ich jetzt auch mal so sagen, damit die Leute auch mal das Bedürfnis haben, sich auszutauschen. Das hat man dann nicht, wenn man vor einem Scherbengericht sitzt. Ne?
Genau, und dann im Zweifel am Ende der Sitzung irgendjemand auch noch was an die Presse schiebt und du dann.
Ja, oder dann auch noch Beschlüsse gefasst werden, was das für eine schlechte Politik ist, wie auch immer. Das machen wir ja immer gerne. Ne? Uns selbst vergewissern, was unsere weißen Westen anbetrifft. Aber ich glaube, da müssen wir wirklich noch lernen. Allerdings weiß ich nicht, ob wir das jemals erreichen, dieses Ziel, keine Ahnung.
Treffen sich zwei Linke, dann spalten sie sich. Ne? Also das sagt man
nicht ohne Grund. Genau so ist es, ja, leider.
Aber ich finde es total spannend, weil ich auch gerade erlebe, also ich fange immer an, stutzig zu werden, wenn die Bundespartei 3 Wochen hintereinander nur anfängt, Berliner Politik zu verkaufen. Also dann merke ich, okay, das ist zwar gut, was wir hier in Berlin machen, das zeigt aber auch, dass unsere Bundespartei echt ein Problem hat. Und was ich auch erlebt habe, ist, dass wenn Erfolge gefeiert werden, schmeißen sich alle auf den fahrenden Zug.
Ja, klar.
Und sobald es irgendwie kritisch wird,
springen sie ab
und stellen ja auch noch Dinge in den Weg. Und das fand ich auch immer sehr bemerkenswert. Und jetzt mache ich ja Berliner Kommunalpolitik. Und ja, aber auch da ist nicht alles rosig, muss man mal so sagen. Das ist, also gerade wenn man von unterschiedlichen Ebenen diskutiert. Und ich glaube, gerade in dieser Situation der Corona-Krise, wo du ja, also ich würde mal sagen, als linke Bürgerrechtspartei nochmal vor anderen Fragen stehst, die wir nicht so einfach beantworten können wie die FDP, die einfach überall rumrennt und schreit und sagt, die Maßnahmen reichen zu weit, sondern wir ja, also die Debatte führen wir ja auch in der Stiftung, oder sie wird sozusagen, oder die Stiftung ist ein Medium oder bietet eine Plattform, wo man diese Debatte führen kann. Aber ich glaube, gerade das stellt uns wieder vor eine Herausforderung, die wir als Partei, finde ich, auch zu wenig nutzen. Mhm. Also ich meine, man kann ja mit Widersprüchen auch arbeiten.
Ja, das ist eben, das können scheinbar viele nicht, das ist das Problem. Ne? Also das, und das ist auch ein bisschen das Problem an, ich will jetzt nichts auf die Medien schieben, aber an der Medienlandschaft, dass Konflikte oder Debatten, wir haben es ja jetzt auch mit dem Papier von Matthias Höhn, auch sofort hochstilisiert werden, ich sag mal, zu parteipolitischen Konflikten. Ich finde aber, also ich teile das nicht, was er aufgeschrieben hat, ich finde trotzdem, dass es möglich sein muss, Debatten zu führen. Also man kann sich immer über den Stil unterhalten, aber ich finde, in einer Partei, vor allen Dingen in einer linken solidarischen Partei, muss es möglich sein, diese Debatten zu führen. Ja.
Und ich glaube, dass wir gerade bei Corona wieder dabei sind, sie nicht so richtig zu führen. Genau. Also weil wenn ich jetzt aus meiner Perspektive als Kommunalpolitiker gehe und gerade als Kinder- und Jugendpolitiker, ich habe natürlich ein berechtigtes Interesse daran, dass sowas wie Einschulungsuntersuchungen, dass sowas wie Jugendfreizeiteinrichtungen möglichst schnell wieder aufmachen, weil die ja auch einen Ort sind,
ich habe einen studierenden Sohn.
Also Unis,
Vereinsamung pur.
Ist furchtbar. Und ich glaube aber auch, dass ich auch totales Verständnis für die Leute habe, die gerade eben in der Reaktionspflicht sind, sozusagen. Also ich kann da mich in die Situation hineinversetzen, wenn von dir erwartet wird. Und da stimmt das ja schon, was du sagst mit den Medien. Also es wird immer beschrieben, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, dass sie nicht ausreichen. Und dann ist man natürlich unter einem gewissen Handlungsdruck. Und ich sag mal so, also die Berliner SPD hätte ja gerne die Parks- und Grünanlagen beschlossen, wo ich sage, in einer Metropolregion wie Berlin daneben. Ist das total daneben.
No go.
Also wie Klaus letztens so schön gesagt hat, drei Menschen im Park sind ein nationales Verbrechen und 300 Menschen in der Fleischfabrik.
Bei Amazon oder bei Tönnies, genau.
Privatverbrechen. Und was mich daran so stört, aber da habe ich auch noch keine Idee. Also ich meine, das ist ja gerade, also gerade werden ja unsere Themen aufgeworfen wie wahrscheinlich nie zuvor. Also es, die nachhaltige Finanzpolitik, wie finanziert man die Krise, wie geht man mit ArbeitnehmerInnenrechten um, was es bedeutet Arbeitsschutz, was sind Grund- und Freiheitsrechte für uns Linke eigentlich und wie kann man sie einschränken, muss man sie einschränken oder wann muss man auch einfach sagen, okay, das führt jetzt hier aber auch zu weit. Und meinst du, dass die Stiftung da auch mehr ein Partner oder eine Partnerin sein kann, um dieses, oder so ein Bindeglied vielleicht, um solche Debatten zu führen?
Also wir haben es ja gemacht. Wir machen das ja seit letzten Jahres, April. Aber was ich glaube, ist, dass es in so einer massiven Krise nicht das eine Papier gibt. Das ist, glaube ich, auch das Grundproblem an dieser Ministerpräsidentenrunde, wie Entscheidungen getroffen werden. Es gibt nicht die eine reine Wahrheit. Und deshalb muss man eigentlich, finde ich sag mal, sich verschiedene Disziplinen von Wissenschaften an einen Tisch holen und vor allen Dingen Menschen beteiligen, die betroffen sind und diskutieren. Und auf so einem Diskussionsweg, vielleicht hat man nicht immer die Zeit dafür. Letztes Jahr im April oder im März ist der Lockdown ja ausgerufen worden, hatte man vielleicht nicht die Zeit. Aber ich finde, im Nachgang hätte man sowas implementieren müssen. Einen runden Tisch zum Beispiel, einen Corona-runden Tisch oder einen Sonderausschuss im Bundestag, hätte ich zum Beispiel als Abgeordneter gefordert, wo einfach interdisziplinär diskutiert wird, greifen die Maßnahmen, was sind die Kollateralschäden, um mal dieses Unwort zu benutzen, wie wirken sie auf Schüler, auf Studenten, auf Arbeitnehmende, auf Rentnerinnen, Rentner und so weiter und so fort, wie kommen wir raus aus dieser Pandemie langfristig. Ja. Also, dass man da kurzfristig nicht rauskommt, ist, glaube ich, klar. Und wie vor allen Dingen unterstützen wir die, die jetzt Not leiden? Ja, in welcher Form auch immer. So. Und das finde ich, hat einfach nicht, nee, das finde ich nicht, das hat nicht stattgefunden. Da waren wir, glaube ich, auch nicht dreist genug als Linke. Ist auch schwierig, weil wir uns in bestimmte Schubladen nicht gerne mitlegen lassen. Aber ich finde, wir hätten an der Stelle durchaus auch massiver sein können. Bis hin zur Frage, das hatte ich noch vergessen, wie werden Freiheitsrechte eingeschränkt? Das haben wir ja eigentlich letztes Jahr im April hier in der Stiftung schon alles diskutiert. Also die Frage, wie reagiert man darauf? Wie muss öffentliche Infrastruktur aussehen? Wie soll das finanziert werden? Und Halina und Udo haben jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal vierten Mal würde sie wahrscheinlich sagen, sie ist immer irgendwie einmal mehr als ich, in Papier über unsere Stiftung, und Halina war ja auch im Vorstand, veröffentlichen können, wo sie sozusagen ihre Herangehensweise nochmal schildern, wie man Freiheitsrechte einschränkt. Dass es diese Einschränkung geben musste, ich glaube, oder muss auch, ich glaube, kurzfristig, ich glaube, das ist schon weitgehend Konsens. Da gibt es, glaube ich, nur ein paar, ich sag mal, Leute, die meinen, man muss das nicht, man kann alles, ich sag mal, wie gewohnt durchziehen. Aber wie sowas stattfindet, das finde ich, da gibt es noch massiv Luft nach oben, auch bei unserer Forderungskulisse der Linken. Wir sind da jetzt schon weiter als letztes Jahr. Wir haben ja, wenn ich das richtig gelesen habe, auch so ein Pandemiegesetz im Bundestag eingebracht. Aber das hätten wir schneller machen müssen.
Ich finde daran zwei Aspekte total spannend. Der eine Aspekt ist, wenn man sich durch die Bundesländer bewegt und mal so die Forderungskataloge der Oppositionsparteien so übereinander legt, ist egal in welchem Bundesland, wer in Regierung und wer in Opposition ist, sind die Kritikpunkte die gleichen. Mhm. Also es ist immer intransparent, es ist immer zu langsames oder zu schnelles Handeln. Mhm. Und es ist in der Regel immer die Bildungspolitik. Also in allen 16 Bundesländern ist es die Bildungspolitik, was ich auch richtig finde. Aber dann ist es sozusagen auch kein Markenkern einer bestimmten Partei, Fraktion, Regierung, wie auch immer, dass sie da besonders schlecht oder da besonders gut dastehen. Also das ist so ein bisschen dieser Mehltau, den ich so finde. Man hat den Sommer nicht genutzt, um gerade in der Bildungspolitik Dinge voranzubringen. Also bestes Beispiel, Pankow hat jetzt seit letzter Woche, vorletzter Woche, 118 Luftfilter für 69 Schulen. Mhm. Das sind pro Schule 1,0 irgendwas Luftfilter, total absurd ist. Mhm. So, und über Luftfilter reden wir seit Oktober.
Also hätte man im Sommer machen können.
Hätte man im Sommer machen können, ist genauso wie die digitale Infrastruktur.
Wobei das ein bisschen länger dauert mit der digitalen Infrastruktur.
Auch mit den Weiterbildungen etc. Ja. Aber was ich damit meine ist, also die Kritik ist irgendwie in jedem Bundesland, gerade in der Bildungspolitik, die ähnliche. Und das finde ich daran so spannend. Und ein anderer Aspekt ist, ich glaube, man scheut sich gerade, die Debatte zu führen. Ich habe das jetzt bei dem besagten Punkt Einschulungsuntersuchungen mitbekommen. Sobald man aus dieser Nummer ausschert, wir schränken jetzt alles ein, was geht, ist man ja sofort Pandemieverherrlicher. Genau. Es wird immer argumentiert.
Das ist unsere Angst.
Genau, man wird dafür verantwortlich gemacht, wenn man das machen würde, denn also auch Michael Müller ist ja ein prädestiniertes Beispiel, wie viele Leben sind uns denn ein Restaurantbesuch wert? Mhm. Also allein diese...
Das finde ich zum Beispiel unmöglich, diese Rhetorik.
Genau, das ist...
Und was mich auch wirklich ärgert, ist diese Angstrhetorik, die seit Monaten gefahren wird, weil das ist, damit löst man kein Problem. Und das ist auch intransparent. Und auch das hätten wir, das schafft kein Vertrauen, das hätten wir auch angreifen müssen. Ja, also das, was aus der Ministerpräsidentenrunde regelmäßig kommt, und wir haben ja da nur einen Ministerpräsidenten, deswegen hätten wir da ruhig auch ein bisschen kritischer sein können, selbst wenn wir mehrere gehabt hätten. Man darf, glaube ich, auch die eigenen Leute an der Stelle kritisieren. Was da regelmäßig kommt, auch rhetorisch von der Politik, auf die Bürger jeden Tag einprasselt. Ich meine, wir kriegen das ja auch als Bürger jeden Morgen serviert. Das, finde ich, geht eigentlich gar nicht. Das ist auch keine Werbung. Ja? Das ist für Maßnahmen, sondern das ist Angstmacher zum Teil. Und da, ich sag mal, gegen sowas werden viele Menschen irgendwann mal immun.
Stumpfen ab.
Man stumpft ab. Im besten Falle stumpft man ab. Im schlechtesten Falle radikalisiert man sich.
Ja.
Und sinnvoller wäre es wirklich gewesen zu sagen, okay, wir beteiligen den Bundesrat viel stärker, den Bundestag viel stärker, die Parlamentarier. Das ist ja jetzt erst passiert, seit dem Herbst. Ja. Und wir beteiligen vielleicht auch die Bürger an diesen Debatten über, wie gesagt, Gesundheitsräte oder auch die Wissenschaft viel breiter. Das war ja immer so, es gibt ja eine Person bei den Wissenschaftlern, die alles weiß, da werde ich ja schon immer skeptisch, wenn man einen hypt, der angeblich immer alles weiß, und andere, die ein bisschen differenzierter argumentiert haben, weil sie auch aus einer anderen wissenschaftlichen Richtung kamen, wurden als neoliberal, als wirtschaftsfreundlich und so weiter bezeichnet. Und das ist mir alles zu einfach.
Passte nicht in den Mainstream.
Passte nicht, ne, und in die eigene Schublade, in die eigene Argumentation. Ne? Und das finde ich, das ist zu einfach für die Problemlage. Ja, weil wir reden ja nicht nur über ein Virus, wir reden hier über massive gesellschaftspolitische Auswirkungen.
Total.
Und nicht nur über wirtschaftliche und finanzielle, also wenn man sich die Planungen jetzt anguckt, was das auf den Bundeshaushalt in den nächsten Jahren für Auswirkungen hat, ist das, also ist jetzt noch nicht dramatisch, würde ich sagen. 9 Milliarden nächstes Jahr Steuerausfälle oder ein Leck ist für einen Bundeshaushalt handelbar, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir reden auch über gesellschaftspolitische Auswirkungen, ne, über Menschen, zwischenmenschliche Beziehungen, Vereinsamung, über Motivation von Hinweisgebern durch die Politik, also Denunziantentum und so weiter. Und ich glaube, wenn man sich die Dimension anguckt, muss man die Debatten anders führen. Man muss die aus dieser Ministerpräsidentenrunde rausholen. Wirklich rausholen. Ja. Aber das ist bisher noch nicht so richtig gelungen.
Na, und was man jetzt eigentlich machen müsste, man ist ja in dieser Reaktionsphase, man müsste ja jetzt eigentlich schon mal darüber nachdenken.
Strategien
entwickeln, wie kriegt man das Leben wieder hochgefahren? Genau. Also was ist sozusagen unsere Strategie? Ich glaube, dass Schulen und Kitas und Bildungseinrichtungen als allererstes wieder öffnen müssen, ist
sozialpolitischen Gründen, wahrscheinlich aus epidemiologischen Gründen, schönes Wort, ich beneide alle Journalisten, die das inzwischen können, Gründen würde ich sagen, eigentlich auch nicht, weil da tausende von Menschen aufeinandertreffen, aber das ist eben dann die Frage, ne? Abwägung, ja, was kann man sich leisten, was möchte man Menschen zumuten, da geht es ja nicht nur um Kinder, sondern auch um Eltern, und da ist die Wirtschaft nicht mein Thema, sondern die Nerven der Eltern.
Das hat mich übrigens total aufgeregt. Immer nach den Corona-Zahlen haben sie zur Börse geschaltet.
Ja, das ist ja in diesem Land so.
Da dachte ich dann auch irgendwann, mein Schwein pfeift. So, die Börsenkurse brechen ein bei Corona. Danke, ja. Und die Vermutter, die
beziehungsweise zu Hause Corona tut den Börsenkursen nichts. Das ist ja die Entwicklung eigentlich der letzten Monate. Wie schön. Wenigstens einige wenige, die kein Problem haben.
Eine Zahl, die nach oben geht und bei der man es positiv findet.
Wo man es gut findet, genau. Aber das ist ja ohnehin, wir sind ja börsengeleitet.
Das ist wirklich eine Katastrophe. Aber wenn du dir für 2021 außer Marathonläufen und Urlaub was wünschen würdest, was würdest du dir denn jetzt für das Jahr wünschen? Oder was würdest du denen mitgeben, die jetzt gerade in Verantwortung sind, was sie vielleicht in einem BürgerInnenrat berücksichtigen würden, wenn du dich beteiligen würdest an so einem BürgerInnenrat?
Also ich glaube, ich wünsche mir das, was sich alle wünschen, ein Ende der Pandemie. Ich hoffe, dass wir ab dem Sommer aufgrund Impfungen, Rückgang der Zahlen und so weiter, wobei ich bei den Impfungen jetzt auch schon keinen Glauben mehr dran habe, halbwegs wieder, und da rede ich noch gar nicht über Reisen, Dienstreisen oder Urlaubsreisen, aber halbwegs wieder in ein Leben zurückkehren, wo man sich auch wieder begegnen kann, sowohl in der Politik als auch im Privatleben. Das hoffe ich sehr. Und ich wünsche mir jetzt eigentlich schon von den Leuten, die bei uns damit befasst sind, dass sie sich wirklich Strategien überlegen, Langfriststrategien, also kein Zero-Covid, das ist für mich keine Langfriststrategie, sondern langfristige Strategien, ich sag mal, wie man aus dieser Pandemie rauskommt, wie man sie bewältigt. Das ist wahrscheinlich unheimlich kompliziert, und ich glaube, dass es da auch nicht das Rezept gibt. Und wir sind auch nicht, das ist meine tiefste Überzeugung, vergleichbar mit Neuseeland oder Australien, sondern wir liegen mitten in Europa, haben massiven Pendelverkehr und so weiter. Und Grenzen schließen, glaube ich, ist ziemlich kompliziert. Also mindestens,
sollte auch nicht
um
die
Menschen
Antwort
zu versorgen.
Sein.
Genau, das sollte auch nicht unsere Antwort sein. Also ich beneide jetzt auch niemanden, der das entscheiden muss, hätte aber davor auch keine Angst, weil ich glaube, die Grundlage sollte immer eine Debatte, wie ich vorhin gesagt habe, zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppierungen, also gesellschaftspolitischen Gruppierungen und wissenschaftlichen Richtungen sein. Das wünsche ich mir, dass man diese Debatte viel stärker lostritt. Ja. Um einerseits, wie gesagt, aus dieser Pandemie, also sich Strategien zu überlegen, wie man rauskommt, also wie man sie bewältigt und auch die Schäden, auch die Langfristschäden,
ja.
Und die wird es geben,
klar.
Die Langfristschäden zu bewältigen. Ja, und selbst wenn wir das irgendwann nicht mehr merken, finanzpolitisch, steuerpolitisch wird es die geben. Es wird es gibt eine ganze Gesellschaft, die für 2 Jahre fast und die werden es dann sein, stillgelegt wurde. Ja.
Und die Veranstaltungsbranche.
Als Psychologen, glaube ich, haben wir in den nächsten Jahren auch eine Menge zu tun, würde ich sagen.
Die Hilfesysteme werden auch ordentlich zu tun haben.
Die Hilfesysteme, So, und wo wir, glaube ich, kämpfen müssen als Linke, jetzt unabhängig davon, wie man diese Debatte gestaltet, Strategien gestaltet in den nächsten Jahren, ist, ich sag mal, einen massiven Sozialabbau und einen Abbau des Gemeinwesens zu verhindern.
Ja.
Und ich befürchte, dass der kommt.
Das ist
zwar seitens Herrn dieses Bundeskanzleramtsministers die Debatte zur Schuldenbremse losgetreten worden. Ich vermute mal, er hat das nicht ohne Rücksprache mit Frau Merkel gemacht. Das heißt, es kommt von ganz oben in Anführungsstrichen. Aber ob die trägt, ob die erfolgreich sein wird, diese Debatte, also Grundgesetzänderung, das steht, glaube ich, noch in den Sternen. Ja, also ich vermute, je nachdem, was für eine Regierung sich bildet nach der Bundestagswahl, es wird eher eine Abbaudebatte kommen. Ja. Sozialabbau, Staatsabbau, Gemeinwesensabbau. Also das, was wir vor 10 Jahren schon mal erlebt haben, mit einem für die Menschen, die das betreiben, die Politiker, die das betreiben, schöneren Argument, nämlich einer Naturkatastrophe, wenn man so will. Das, denke ich, die Debatte werden wir bekommen. Und dann geht es nicht mehr nur um die Frage, wie hoch ist die Grundsicherung, sondern dann geht es de facto um das Gemeinwesen an sich.
Und Sozialleistungen im
Ja, es geht um den Zugang zum Bildungssystem, zu Hochschulen, zur Frage Kinderbetreuung, öffentliche Verwaltung, also alles, was sozusagen ein Gemeinwesen ausmacht, ne? Und die öffentliche Hand finanzieren muss. Steuersenkungen für Unternehmen, denke ich, auch die Debatte werden wir wieder kriegen.
Wo ja nun alle Wirtschaftskrisen gezeigt haben, in eine Krise hineinsparen funktioniert wirtschaftspolitisch
nicht.
Ja,
und Steuersenkungen helfen auch noch nicht. Im Gegenteil, das ist auch nicht das Wichtigste für ein Unternehmen. Aber ist ja egal, das ist ja politisch, das ist ja ein Dogma letzten Endes. Ne? Das ist ja nicht fachwissensgetragen. Letzten Endes ist es eine politische Ausrichtung.
Ja. Dann hoffen wir mal, dass wir die Debatte aus linker Perspektive beide von Positionen...
Wir werden es befeuern.
Wir werden es befeuern, richtig.
Genau.
Und ich danke dir für das Gespräch und die Zeit, die du
genommen
hast.
Ja, ich danke dir, Paul.
Und jetzt arbeiten wir mal
miteinander. Genau, jetzt sind wir mal fleißig für den demokratischen Sozialismus.
Richtig.
Wie das in unserer Satzung heißt.